Puppengeschwätz, der FCA-Talk.
Grüß euch, liebe FCA-Fans, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Puppengeschwätz. Heute mit unserem Vorbericht zur anstehenden Partie gegen den 1. FC Köln. Der 1. FC Köln, der ist tatsächlich ein Lieblingsgegner eigentlich vom FCA, weil in 20 Spielen konnte man tatsächlich auch schon 8 Siege einfahren. Und wenn man jetzt auf Kölner Seiten schaut, dann liest man schon, oh weia, wir müssen zu unserem Angstgegner. Ich persönlich, ich freue mich schon richtig dolle auf dieses Spiel, weil wir können ja nicht nur den Klassenerhalt an diesem Wochenende fix machen und dann feiern, dass wir in unser 12. Jahr Bundesliga gehen. Nein, ich bin tatsächlich auch noch mit meinem Sohn und mit meiner Tochter live im Stadion vor Ort und habe auch richtig gute Plätze gekriegt, weil mein Sohn, der hat Geburtstag, das habe ich auch im letzten Bericht auch schon erzählt, und der hat zu mir gesagt, Mama, ich möchte mal richtig nah dran an das Spiel geschehen, weil normalerweise gehen wir immer auf die UBT, da stehen wir dann so Mitte ungefähr, aber er wollte jetzt auch mal richtig runter an den Platz, und deswegen habe ich Karten im Familienblock in Reihe 1 besorgt, und da freut er sich auch schon richtig dolle und will natürlich an seinem Geburtstag dann auch, dass der FCA den Klassenerhalt endlich fix macht. Ja, jetzt habe ich gerade schon gesagt, ich bin im Stadion, Irina, die ist heute bei mir wieder mal, meine Irina, jetzt darf ich es auch mal sagen, deswegen hallo Irina, herzlich willkommen auch an dich. Erzähl doch mal, wie fühlst du dich denn, wenn du jetzt so an das Spiel denkst, und vor allem, wie schaust du es dir denn eigentlich an?
Servus, auch von der Irina. Freue mich auf eine neue Folge Puppengeschwätz mit dir, Birgit. Ja, mir geht es eigentlich soweit ganz gut. Ich freue mich wieder, dass die Sonne ein bisschen vorbeischaut. Kann deswegen auch nur ein gutes Fußballwochenende werden, hoffe ich, aus FCA-Sicht. Man kann alles aus eigener Kraft regeln. Ich finde, das ist eine sehr gute und luxuriöse Position. Ich möchte jetzt derzeit nicht mit einem Arminia-Fan oder mit einem Stuttgart-Fan tauschen, ehrlich gesagt. Und deswegen kann ich wohl etwas entspannter und für meine Verhältnisse auch etwas entspannter, das heißt, es fliegt dann keine Fernbedienung durch die Luft, ja, vorm Fernseher dann das FCA-Spiel schauen. Ja, ich freue mich jetzt auch riesig, dass wir dann vielleicht auch noch ein paar Jungspunde sehen werden seitens des FCA, wenn dann der Klassenerhalt fix ist und man noch ein paar Experimente wagen kann. Ansonsten wünsche ich euch beiden, also dir und deinem Sohnemann, natürlich einen tollen Tag in der Arena. Ja, und hoffe einfach, dass ihr Fans ein Fest habt vor Ort. Ich freue mich, wenn ich wieder in den sozialen Medien mit den Fans auf Twitter, Facebook und auf WhatsApp interagieren kann, den Meinungsaustausch, den weiß ich immer sehr zu schätzen, und wenn man ja dann auch gleich wieder konstruktiv sich austauscht, was müssen wir besser machen oder was haben wir besonders gut gemacht. So, ja, das war es jetzt von mir. Jetzt erstmal die Frage, was gibt es eigentlich Neues so unter der Woche jetzt vom FCA? Hat man da jetzt was gehört?
Ja, sich so zu Hause ein Spiel anzuschauen, das hat natürlich auch was für sich, ganz klar. Und keine Angst, ich schreibe trotzdem aus dem Stadion raus, weil erstens schicke ich dann immer ganz gern so Sprachaufnahmen an die Mädels, gerade so, wenn jetzt ein Tor fällt oder so, fange ich immer so ein bisschen die Stimmung gerne ein. Und zweitens brauche ich ja meinen persönlichen Videoschiedsrichter, der mir sagen kann in strittigen Szenen, hey, war es jetzt ein Foul, war es Elfmeter, war es Hand oder irgendwie sowas. Und da schreibe ich dann immer ganz gerne an die Irina und auch an die Franzi. Ja, ihr lächzt natürlich ganz klar nach Informationen, so geht es mir auch immer. Ich frage mich eigentlich ständig, was tut sich denn eigentlich so rund um den FCA, und schaue da natürlich auch immer wieder drauf. Jetzt findet die Pressekonferenz tatsächlich recht spät in dieser Woche statt, nämlich erst morgen, also am Freitag um 14.30 Uhr. Hat mich auch gewundert, dass das erst so spät ist, weil normalerweise ist die PK ja immer 2 Tage vorm Spiel. Diese Woche ist es anders? Ich weiß nicht. So, immer ist es so ein bisschen Taktik vielleicht oder so? Das ist jetzt reine Spekulation von mir, könnte aber natürlich sein. Deswegen habe ich jetzt mal so in den sozialen Netzwerken und auch in den Medien allgemein geschaut, was hat sich denn in dieser Woche rund um unsere Profis so getan? Punkt 1, denke ich, und mit am wichtigsten, ist die Verletzung von Iago. Ja, der musste ja am Sonntag gegen Bochum verletzt ausgewechselt werden, und da hat man schon lesen können, dass die Vermutung nahe liegt, dass er sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat und mehrere Wochen ausfallen könnte. da kann ich euch beruhigen, das glaube ich nicht, dass er das hat, weil ich habe ihn gestern tatsächlich auf einem Trainingsvideo gesehen und er wäre ja nicht im Training, wenn er sich schwerer verletzt hat. Also ich gehe davon aus, Iago dürfte fit sein, es war vielleicht nur, wie gesagt, eine Kleinigkeit und ich gehe davon aus, er spielt. Man hat nämlich ansonsten nichts gelesen, was er jetzt für eine Verletzung hat oder nicht. Näheres gibt es wahrscheinlich morgen in der Pressekonferenz. Die fasse ich euch übrigens natürlich wieder auf Facebook zusammen, wie jede Woche, wenn wir den Vorbericht vorher machen müssen. Ja, ansonsten glaube ich, sieht es personell Stand jetzt ganz gut aus. Man hat jetzt noch nichts gelesen, also gehe ich davon aus, dass ansonsten alle fit sind, außer natürlich Mats Pedersen. Der kann nicht auflaufen am Samstag, weil der hat sich ja die 5. Gelbe eingefangen und ist gesperrt. Was auch noch ganz wichtig ist, ist was Arne Meyer. Ne? Arne Meyer, der ist am Sonntag, also am 1. Mai, zu Gast bei Blickpunkt Sport. Schaltet da auf jeden Fall ein, weil wer weiß, vielleicht haben wir da schon fix die Klasse gehalten und vielleicht gibt es ja da so die ein oder andere Neuigkeit, was eine Verlängerung angeht. Mich persönlich würde es freuen. Ich bin natürlich ein Arne Meyer-Fan und ich will, dass er unbedingt bei uns in Augsburg bleibt. Und dann noch ganz, ganz kurz als letzten Punkt zum Thema Neuigkeiten, zum Thema Rhys Oxford. Der hat in dieser Woche, es war im Kicker zu lesen, ein Sonderlob von Stefan Reuter bekommen, weil er wieder mal ein ganz tolles Spiel abgeliefert hat. Wir haben es ja alle gesehen. Und Stefan Reuter hat da zum Beispiel gesagt, ja, wirklich top, wie er spielt, wie er in der Luft steht. Das ist ein absoluter Traum und man ist wirklich froh, ihn bei uns zu haben. Und jetzt habe ich gelesen auf Twitter, da gibt es eine Dame, das ist eine Fernsehmoderatorin, die heißt Kay Murray, vielleicht kennst du sie ja, die moderiert bei ESPN. Und die hat jetzt gesagt, dass sich Rhys Oxford berechtigte Hoffnungen machen kann, dass er vielleicht sogar bald für die englische Nationalmannschaft nominiert werden könnte. Und mich persönlich würde es für Rhys unwahrscheinlich freuen, das hätte er sich wirklich verdient. Die Frage ist halt dann noch, wenn er jetzt wirklich so gut ist, wie lange bleibt er noch? Ich hoffe natürlich, dass er über den Sommer hinaus bei uns bleibt, weil ich glaube, ihm würde ein Jahr in der Bundesliga tatsächlich noch gut tun. Im nächsten Jahr, also 2023, dürfte es schwer werden, ihn zu halten. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass wenn jetzt dieses Jahr ein megamäßiges Angebot kommt, und es könnte passieren bei seinen Leistungen, dass man dann ja ihn wirklich ziehen lässt. Dazu muss aber die Summe natürlich passen, weil dann müssen wir nochmal adäquat nachrüsten, würde ich sagen. Aber was sich da in dem Punkt tut, das können wir jetzt natürlich noch nicht voraussagen. Wir wissen alle, Rhys Oxford hat Stand jetzt einen Vertrag bis 2025, also müsste ein potenzieller Interessent wirklich tief in die Tasche greifen. Und ja, ich denke, da dürfte Stefan Reuter auf jeden Fall heiß laufen, wenn es um Verhandlungen geht.
Kommen wir jetzt nun mal zu unserem Gegner, dem 1. FC Köln. Die sind derzeit und überhaupt im Laufe der Saison in eine sehr komfortable Position gekommen, denn sie sind derzeit auf dem 7. Tabellenplatz und strecken ihre Fühler sogar noch nach mehr aus. Denn mit 49 Punkten und einer Tordifferenz von +2, ja, da klopfen sie doch auch noch an die internationalen Plätze an und bedrängen da durchaus Union und Freiburg auf den Plätzen 5 und 6. Gegebenenfalls reicht der 7. Platz ja sogar, wenn das alles in der Europa League und im DFB-Pokal passend ausgeht, sogar auch zur Qualifikation für die Conference League. Und ja, also Köln ist da wirklich nicht zu unterschätzen und gut in Form. Ja, deswegen, das ist jetzt ein Heimspiel, das ist für den FCA sehr gut. Die Kölner kommen bestimmt mit einigen Mannen nach Augsburg in die WWK-Arena. Zuletzt haben sie ja unseren Konkurrenten Arminia Bielefeld mit 3:1 in die Schranken gewiesen. Da sind wir ja durchaus nicht undankbar. Und da hat sich ja vor allem Anthony Modest mal wieder ins Rampenlicht gespielt. Ein Tor, eine Vorbereitung, ein Kaffeejubel, aber auch Marc Uth, den man ja irgendwie so mit Schalke eher so negativ assoziiert hat, zuletzt blüht bei Köln wieder völlig auf und hat ein Tor erzielt und auch einen Assist gegeben. Ja, und von dem her, da muss man sicherlich auf die beiden auch aufpassen. Ja, was man jetzt so vor der Partie gegen den FCA gehört hat, ist, dass Duda suspendiert ist. Gut, das ist so. Dann haben wir die fünfte gelbe Karte von Özcan. Dann ist ja Andersson noch ja, einfach fraglich. Er hat Trainingsrückstand und wird wahrscheinlich dann fehlen. Und ja, es drohen zwei Spieler, nämlich Ljubicic und Schmitz, die fünfte gelbe Karte. Dann werden sie für das Spiel darauf gesperrt. Ja, was Trainer was der Trainer auf jeden Fall schon gesagt hat, also Baumgart in der PK vor dem Spiel, die war heute am Donnerstag schon, dass er sich festlegt, dass Skiri wieder im defensiven Mittelfeld spielen wird, Ud auf der 10. Und ja, das ist relativ alles wie gehabt. Und ja, von dem her können wir uns darauf einstellen, dass da keiner geschont wird, kein großartiger Personalverlust jetzt irgendwie da eintritt oder dass die personell geschwächt sind. Ja, ich würde sagen, gefährlich ist Köln diese Saison. Also haben da wirklich mit Ud und Modest da wirklich zwei total tolle Offensivspieler auf den Sechser-Positionen mit Özcan und Skiri, auch zwei tolle Sechser. Eine wirklich ausgewogene Defensive mit Schwäbe, einen der besten Torhüter der Liga, wenn man auf die Kicker-Rangliste der Torhüter guckt. Und auch mit Kainz und Thielmann, zwei agile Flügelspieler, die durchaus schon dem einen oder anderen wehgetan haben im Laufe der Saison. Ja, also da kann man einfach nur sagen, Hut ab. Ja, was man halt sagen kann, ist, dass Köln 47 Tore geschossen hat. Das ist eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. Zum Beispiel ist das mehr als Union Berlin oder Eintracht Frankfurt oder auch mehr als Borussia Mönchengladbach. Haben allerdings auch schon 45 Tore kassiert. Das ist zwar immer noch um ein Tor weniger als Borussia Dortmund, aber halt zum Beispiel Freiburg, Union Berlin, Frankfurt, Mainz, die haben alle ein bisschen weniger Gegentore kassiert als Köln. Das heißt, ja, will man sie knacken, funktioniert das schon über auch die Defensive. Was man dann noch bei einem Blick auf die Tabelle sieht, ist, dass sie nach Bielefeld und mit einigen anderen Anwärtern hier unentschieden Könige der Liga sind, denn sie haben schon 10-mal Remis gespielt im Laufe der Saison. Ja, also das ist durchaus schon bemerkenswert, dass die so oft auch unentschieden gespielt haben. Ja, tatsächlich ist Marvin Schwebe, der Torhüter, mit einem Notendurchschnitt 2,69, der drittplatzierte Top-Spieler der Bundesliga nach Robert Lewandowski und Nico Schlotterbeck. Tatsächlich ist das schon sehr beeindruckend und ehrlich gesagt hätte ich das nicht gedacht, weil Marvin Schwebe, ich glaube, das sagt jetzt nicht jedem Fußballfan was. Der ist 27, 1,90 groß und hat jetzt in der Saison 18 Spiele für den 1. FC Köln gemacht. Seine vorherige Station waren tatsächlich Osnabrück, Dynamo Dresden und zuletzt Brøndby. Also auch ein interessanter Werdegang von einem interessanten Spieler. Und wenn man dann guckt, wer tatsächlich der zweitbeste Spieler der Kölner ist, sind es notentechnisch beide auf Platz 2, Salih Özcan, der Mittelfeldspieler, und Anthony Modest mit einem Kicker-Notendurchschnitt von 2,98. Ja, und dann kommt auch schon Marc Uth, der Stürmer, der da doch wirbelt. Genau, in Sachen Laufleistung sind die Kölner ja durchaus auch nicht schlecht. Die sind noch vorm FCA angesiedelt. Ja, besser sind nur Bayern, Hoffenheim, Union, Frankfurt und Bielefeld. Das sind die laufstärksten Teams der Liga. Der laufstärkste Spieler von Köln ist übrigens Kapitän Jonas Hector. Der läuft im Durchschnitt fast 11 Kilometer pro Spiel. Ja, also man muss sich da durchaus auch auf eine laufintensive Partie einstellen oder kann sich darauf einstellen. Und ja, also wenn man jetzt so auf die Ausbeute in Sachen Fairness-Tabelle und Kartenstatistik sieht, ist Köln einfach im Mittelfeld, hat 58 gelbe Karten gesehen und eine gelb-rote. Beim FCA ist das deutlich schlimmer. Die haben 68 gelbe, aber noch keine rote und auch keine gelb-rote diese Saison. Ja. Und zuschauertechnisch, ja, schade, dass wir da jetzt eben oder dass es halt quasi das Rhein-Energiestadion noch so ein bisschen in die Corona-Zeit gefallen ist, denn da ist auch immer gut besucht und immer eine gute Kulisse. Tatsächlich vom durchschnittlichen Fandurchschnitt ist da Köln einfach auch in der Top 5 der Liga, das muss man einfach sagen. Ja, wenn man jetzt auch sich direkte Duell anguckt zwischen den beiden, also direkt Vergleich zieht, dann gab es in der ersten Fußball-Bundesliga 15 Spiele und wie Birgit eingangs schon sagte, sind wir mit 7 Siegen und 6 Unentschieden bei nur 2 Kölner Siegen deutlich favorisiert und scheint Köln uns wirklich einfach auch zu liegen. Das waren immer torreiche Spiele durchaus. Also es gibt, wobei man sagen muss, es sind 18-12 Tore hat sich der FCA da geleistet, also 18 geschossen, 12 kassiert gegen Köln. Die meiste Tore in einem Spiel hat Alfred Bogason geschossen, der hat 3-mal gegen Köln gemacht. Auf der anderen Seite war mal ein gewisser Lukas Podolski 2-mal gegen den FCA in einem Spiel erfolgreich. Und ja, die Gesamtstatistik in der Geschichte der beiden Clubs haben sie genau 20 Spiele absolviert, davon auch zum Beispiel 4 in der zweiten Bundesliga und eines im DFB-Pokal. Ja, und natürlich hat Köln Tradition, 3-mal deutscher Meister, 4-mal DFB-Pokalsieger und auch schon 135 Europa-League-Spiele, das ist schon krass. Und wenn man die vergangenen Begegnungen begutachtet, sieht man, dass das durchaus ein Hin und Her war. Das Hinspiel am 10.12.21 hat der FCA mit 2-0 gewonnen. Da haben wir dann erstmal ja wieder durchatmen können, weil da ist nämlich auch die Heimserie des ersten FC Köln gerissen und da haben tatsächlich Dorschi mit seinem Traumtor und Hahn mit einem tollen Tor die 2 Tore erzielt und tatsächlich ging es in der Vorsaison 3-2 für Köln aus. Davor 1-0 für den FCA und dafür gab es ganze 3-mal in Serie ein 1-1 Unentschieden. Also, total gespannt bin ich, wie sich der FCA schlägt gegen Köln. Kann man jetzt aber auch natürlich nicht sagen, weil natürlich lässt sich auch ein Steffen Baumgart, der ist ja schon ein sehr, sehr cooler, lässiger Trainer, nicht in die Karten schauen, wen er jetzt genau aufstellt. Allerdings, wenn man jetzt guckt, wie hat er gegen Bielefeld gespielt, da wird er wahrscheinlich gegen uns ähnlich aufstellen. Da hat er in einem 4-2-3-1 agiert oder aufgestellt und da sieht man schon, dass vor allem ja über Uth und auch über die Außen Kainz und Ljubicic viel geht, die füttern Modest, da müssen wir sicherlich aufpassen, der ist kopfballstark, der kann eigentlich mit jedem Kopfballteil ein Tor erzielen, auch in äußerst skurrilen Winkeln, und von dem her mit einem guten Torhüter hinten noch gesegnet und einer stabilen Defensive einigermaßen mit Kilian und Hübers in den Innenverteidigung und Schmitz noch auf der rechten Verteidigerposition haben sie eine gute erste Startelf. Die Nummer 1 eigentlich etatmäßig, Timo Horn sitzt auf der Bank. Dann gibt es noch Spieler wie Kingsley Ehibisube, keine Ahnung, wie man das genau ausspricht, Kingsley Ehibisube, genau so. Und Luis Schaub, den wollten wir eigentlich auch mal beim FCA sehen. Ja, da haben sie natürlich auch super Spieler zum Nachlegen. Ich bin gespannt, wie Köln auftritt und hoffe tatsächlich auf ein besseres Ende für unseren FCA und dass man sich die gegen Bielefeld gut angeguckt hat und passende Lösungen finden kann auf dem Spielfeld.
Also ich glaube auch auf jeden Fall, dass das ein spannendes Spiel werden wird. Spiele gegen Köln. Zu Hause war ich schon in ganz vielen und die haben wirklich immer richtig Bock gemacht. Also wie gesagt, ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo ich sage, da habe ich mich gelangweilt. Im Gegenteil, eigentlich jedes Spiel, das ich war, da stand am Ende das ganze Stadion gefühlt, ja, und hat die Jungs angefeuert. Also gegen Köln, das war schon immer so eine ganz spezielle Stimmung. Aber ich hätte gesagt, schauen wir doch mal, wer könnte denn jetzt eigentlich für den FCA am Samstag auflaufen? Ich bin ja eigentlich zu 99% sicher, dass Markus Weinzierl das System nicht ändern wird. Er wird die Grundordnung in einem 4-4-2 aufstellen und wird dann während dem Spiel sich die Mannschaft so verschieben lassen, dass sie im Angriff in einer Dreierkette hinten stehen und dann das aber auch zur Fünferkette werden kann. Ja, also quasi so auf die Art, never change a winning team. Also so wie wir es gegen Bochum gesehen haben, so ähnlich werden sie auch am Samstag gegen Köln auflaufen. Schätze ich zumindest. Das heißt, Giki im Tor, Robert Gumni auf der Rechtsverteidigerposition, Iago, gehe ich davon aus, wie ich schon gesagt habe, dass er fit ist, wird auf der Linksverteidigerposition stehen. Sollte Iago tatsächlich nicht fit genug sein, dann würde ich persönlich tatsächlich Lasse Günther von Anfang an auflaufen lassen. Die Innenverteidigung, glaube ich, dass Reece Oxford und Jeffrey Howelow wieder sein werden, weil ich glaube, an ihnen kommt man momentan einfach nicht vorbei. Auf der 6 gehe ich davon aus, dass wir Niklas Dorsch und Arne Meyer sehen werden. Vorausgesetzt natürlich, Arne Meyers Rücken ist besser. Ansonsten kann ich mir auch vorstellen, dass Carlos Crueso spielen wird. Aber der hat es ja am Sonntag auch super gemacht. Auf den Außenbahnen, glaube ich, Ruben Vargas ist gesetzt, dadurch, dass Mats Pedersen gelb gesperrt fehlt. Rechts wird, denke ich, Daniel Caligiuri auflaufen. Und vorne in der Doppelspitze wird man sehen, André Hahn und Michael Gregoritsch, weil an ihnen kommt man momentan auch nicht vorbei. Man hat es am Sonntag wieder gesehen. Die beiden, die sind halt auch einfach immer wieder für ein Tor gut und deswegen haben sie ihre volle Berechtigung auch aufzulaufen. Da die Irina und ich so in den letzten Wochen ein bisschen privat auch eingespannt waren oder ich ja dann auch noch krank war, mussten wir immer einen Vorbericht und einen Nachbericht in eine Folge packen. Und dadurch hat leider eine Kategorie ein bisschen leiden müssen, die wir eigentlich ganz gerne machen. Und zwar ist es unsere Kategorie Promi-Geschwätz. Aber heute machen wir nur einen Vorbericht und deswegen haben wir auch die Zeit, euch diese Kategorie wieder zu präsentieren. Es gibt also heute ein Promi-Geschwätz und dabei geht es um einen Spieler, der tatsächlich nur eine einzige Saison lang beim FC Augsburg war. Die Irina und ich, wir haben lang überlegt, nehmen wir vielleicht Armin Fee, weil es wäre eigentlich so die logische Wahl gewesen, weil er war Trainer bei uns, er war Sportdirektor beim ersten FC Köln. Aber wir haben dann gesagt, nee, eigentlich wollen wir euch in dieser Kategorie ja auch immer Spieler vorstellen, die sonst ganz gerne mal in Vergessenheit geraten. Und deswegen ist unsere Wahl heute gefallen auf Lukas Sinkiewicz. Wer erinnert sich? Ja, der war tatsächlich mal bei uns und zwar in der Saison 2010-2011 und gehörte damit tatsächlich zur Aufstiegsmannschaft. Ja, habe ich so auch nicht mehr ganz so in Erinnerung gehabt. Aber schauen wir uns doch mal an, wo er eigentlich herkommt und was er so bisher denn alles gemacht hat. Also geboren ist Lukas Sinkiewicz am 9.10.1985 in Tychy, glaube ich, spricht man es aus, in Polen. Und er kam mit 3,5 Jahren nach Deutschland und begann hier 1990 das Fußballspielen beim FC Flerzheim in Rheinbach, wo er auch aufgewachsen ist. Über den FC Flerzheim und den VfL Rheinbach und den ersten FC Quadrat Ichendorf landete er 1996 tatsächlich dann beim ersten FC Köln, wo er auch alle Jugendmannschaften durchlief. Seine ersten Profi-Einsätze, die bekam er in der Saison 2003-2004, 4 Stück waren es, und da lief er tatsächlich noch in der Innenverteidigung auf. Bei uns kannte man ihn vor allem im defensiven Mittelfeld, wo er aber dann auch später auch beim ersten FC Köln gespielt hat. In der Saison 2004-2005 war Lukas so gut, dass auch Jürgen Klinsmann, der damalige Nationaltrainer, auf ihn aufmerksam wurde und ihn tatsächlich auch in die Nationalmannschaft berufen hat, wo er dann auch zweimal eingesetzt wurde. Im Januar 2006 hat er dann seinen Vertrag bei Köln verlängert, ja, und hatte dann aber das Pech, sich recht schnell in einem U21-Nationalmannschaftsspiel einen Kreuzbandriss und Meniskusschaden zuzuziehen und fiel dann für dieses Jahr aus und feierte erst ein Jahr später knapp sein Comeback. Warum erzähle ich euch das jetzt? Weil, kleiner Fun Fact, dieses Comeback tatsächlich gegen unseren FCA stattgefunden hat. Das Spiel, es war damals zweite Liga, das endete 1:1 und seitdem lief Lukas Sinkiewicz beim 1. FC Köln tatsächlich auch als Kapitän auf. Im Sommer 2007 wurde dann allerdings Leverkusen auf ihn aufmerksam, verpflichtete Lukas Sinkiewicz dann auch und dort blieb er dann bis 2010 und wechselte dann zu uns nach Augsburg. Er hat allerdings aus welchen Gründen auch immer damals nur einen Einjahresvertrag unterschrieben und hatte dann auch leider das Pech, sich am 22. August einen Innenbandriss im Knie zuzuziehen und er fiel dann für 132 Tage und 18 Spiele aus und kam erst am Ende der Saison wieder zum Einsatz. Es waren dann 11 Einsätze für den FCA, in denen er ein Tor und 3 Vorlagen geschossen hat. Von Augsburg wechselte Sinkiewicz dann nach Bochum. Heute ist er als Co-Trainer im Einsatz und zwar von 2017 bis 2018 hat er beim 1. FC Köln 2 als Co-Trainer fungiert und seit 2018 ist er jetzt bei Fortuna Düsseldorf 2.
Ja, spannend. Ich finde es immer wieder cool, Spieler ja, zu suchen und zu finden und vorzustellen, die man nicht so direkt auf dem Radar hat. Also zeigt ja ganz gut, dass wir jetzt sagte, den hatte, sieht man natürlich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ich mochte Sinkiewicz früher, als er bei uns gespielt hat, obwohl er gar nicht so zur zur Geltung kam und so viele Einsätze hatte. Aber ich fand den irgendwie ganz cool, so von der Art her. Und ja, finde es spannend, was er heute macht. Und da wollen wir jetzt auch mal gucken, was sich in der Lage der Liga so tut, in der Bundesliga so abspielt. Da ist ja durchaus noch Spannung und Brisanz drin. Wie wir im Nachbericht zum Bochum-Spiel schon sagten, der Meister ist gekürt. Die Bayern können jetzt auslaufen, die letzten Partien sind mit 75 Punkten und einer grandiosen Tordifferenz von plus 62 einfach verdienter Meister. Das muss man so anerkennen, neidlos und führt, das tut uns sehr, sehr leid, ist der letzten Spieltag de facto und rechnerisch abgestiegen mit einer relativ desolaten Tordifferenz von minus 51 und nur 17 mageren Pünktchen sind sie Letzter und das bleiben sie wohl oder können sie gar nicht mehr ändern. Sie bleiben es bis zum letzten Spieltag und jetzt scheint es auch so auszusehen, als würden sie ihren Headcoach Leitl auch noch an einen künftigen Ligakonkurrenten verlieren. Ja, ansonsten ist zu sagen, am morgigen Freitag eröffnen eben diese Fürther auswärts in Berlin bei der Union den Spieltag. Summe ist das jetzt der 32. Spieltag und dann ziehen am Samstag ja ganze 6 Partien nach. Einmal eben ein fast Derby, Dortmund gegen Bochum in Dortmund. Dortmund zuletzt ja die Benefizpartie gegen Dynamo Kiew knapp verloren. Tolle Aktion, tolles Spiel. Da war Sport einfach zweitrangig und ich habe es mir sehr gerne angesehen. Dann spielt der VfB Stuttgart, die derzeit auf dem Relegationsrang stehen mit 28 Punkten und einer Tordifferenz von minus 19 gegen den VfL Wolfsburg. Diese mittlerweile 12. mit 37 Punkten und einer Tordifferenz von minus 12. Auch eine spannende Partie, da müssen wir sicherlich auch drauf achten, was sich in Stuttgart tut. Mainz spielt gegen Bayern, für Mainz geht es um nichts mehr, bei Bayern eben auch um nichts mehr. Ja, um Schaulaufen vielleicht noch, vielleicht für Mainz noch um eine gute, günstige Position in der TV-Geldtabelle, denn sie könnten jetzt noch auf den 9. Rang rutschen. Andererseits konnten sie von unten natürlich auch noch aufgeholt werden. Unter anderem auch von unserem FCA, nur nicht an diesem Spieltag. Dann spielt Augsburg gegen Köln, da haben wir jetzt schon genug gesagt. Ist eben Köln leichter Favorit bei den Wettanbietern und dann das spannendste Abstiegskampfduell. Arminia Bielefeld zu Hause auf der Alm gegen Hertha. Arminia gilt auch leicht bei den Wettanbietern als Favorit und Hertha ja zuletzt im Aufwind mit den 2 Siegen in Folge. Arminia Bielefeld eigentlich das ganze Gegenteil, gegen Köln nicht so schlecht gespielt, sich selbst eigentlich belohnt, von den Kölnern dann bestraft worden. Ja, mal gucken, wie dieses Spiel ausgeht. Und dann spielt Hoffenheim noch gegen Freiburg, das ist das Topspiel. Hoffenheim auf der 8 mit 46 Punkten. So leise Hoffnungen gehen Tabellenplatz 5, 6 und 7 sind da doch noch da. Muss natürlich einiges gut laufen, dass das noch eintritt. Und Freiburg derzeit 5. mit 52 Punkten. Die können ja sogar noch Dritter werden. Da steht derzeit Bayer Leverkusen. Ja, also mal gucken, was Freiburg so tut. Und die spielen ja noch im DFB-Pokal. Am Montag spielen dann, das ist ganz ungewöhnlich, dass am Sonntag eben nichts ist. Das ist ja der 1. Mai, also sozusagen der Mai-Feiertag. Und da spielt eben in der Bundesliga sich nichts ab. Da ist quasi jetzt erstmal sozusagen ein freier Tag auch für Spieler und Fans sozusagen. Und dann finden um 20.30 Uhr am Montag gleich zwei Spiele statt. Einmal, also zeitgleich auch noch, einmal Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Das ist für Leverkusen ja so, dass sie sich noch vor den Verfolgern so ein bisschen ins Ziel retten müssen. Leipzig, Freiburg ist da doch noch punktemäßig dran. Sie selbst können aber ja quasi eigentlich de facto Dortmund auf der 2 nicht mehr einholen. Das ist punktetechnisch einfach mit 8 Punkten bei 9 auszuspielenden Punkten, ja, nicht mehr so wirklich glaubwürdig, dass das noch passiert. Und Gladbach empfängt Leipzig. Gladbach hängt ja noch ein bisschen unten mit drin. Ja, sind abstiegsgefährdet sind sie jetzt dadurch ja tatsächlich nicht mehr, aber können natürlich von der Konkurrenz noch eingeholt werden. Nach vorne geht nicht mehr so viel. Und Leipzig, ja, die kommen ja mit, ja, das weiß man jetzt nicht, ob die mit Selbstvertrauen heute Abend aus dem Spiel gegen die Rangers im Europa League Halbfinale auflaufen werden, genauso wie Frankfurt natürlich, die gegen West Ham auswärts spielen heute Abend um 21 Uhr. Da drücken wir natürlich mal international ganz fest die Daumen. Und ja, Leipzig auf der 4 muss sich auch noch vor den Verteidigern so ein bisschen ja, in Acht bringen und mit Punkten da ein bisschen ein Polster aufbauen, weil wollen wahrscheinlich auch wieder in der Champions League spielen die kommende Saison. Ja, und da müssen sie einfach Richtung Platz 3 und 4 gucken. Mit 54 Punkten sieht es aber auch gut aus, aber tatsächlich, ja, Freiburg und Union könnten da schon noch ranrücken. Ja, also gerade in Europa League, Champions League zwischen Leverkusen Platz 3 und, ja, sagen wir mal, Köln Union auf Platz 6, 7 wird es noch sehr, sehr spannend. Um Platz 6 und 7 wird auch noch gefeilscht. Da kann bis Platz 8 Hoffenheim noch, ja, hat noch Außenseiterchancen. Dann Tabellenmittelfeld von Frankfurt bis Gladbach. Dann Wolfsburg, Bochum, Augsburg. Da wird es auch nochmal, die könnten auch alle nochmal munter die Plätze tauschen. Auch Gladbach wäre noch einholbar. Und ja, dann wird sicherlich, Augsburg sieht schon ganz gut aus, sollte vielleicht noch einen Punkt holen, um sich sicher zu bringen. Oder vielleicht zweimal ein Unentschieden oder einen Sieg, dann ist man durch. Egal, was die anderen machen oder halt hoffen, dass Hertha, Stuttgart und Bielefeld passend spielen. Ja, und führt, ja, das ist halt schon bitter. Die sind eben schon de facto in der zweiten Liga angekommen. So, das war's mit der Dage Liga. Sehr, sehr spannend das alles und ja, wird ein toller Spieltag für alle, die auch andere Spiele in der Bundesliga gerne verfolgen.
So, da sind wir auch schon wieder nach unserem kurzen Break und wir kommen jetzt zu einem Thema, das wir euch in der letzten Folge auch schon angekündigt haben. Und zwar möchte ich euch ein bisschen was zu unserer Frauenabteilung erzählen. Ja, das ist mir persönlich auch ganz wichtig, nicht nur, weil ich selber mal gespielt habe oder meine Tochter auch beim FCA jetzt spielt, sondern ich finde einfach, Frauenfußball wird total unterbewertet. Sie spielen teilweise genauso gut wie die Männer. Wenn man in manche Vereine schaut, spielen die Damen sogar auf einem höheren Niveau als die Männer. Ich sage nur VfL Wolfsburg. Und trotzdem bekommt diese Abteilung immer viel zu wenig Aufmerksamkeit. Und das, obwohl sie es eigentlich verdient haben. Weil man darf nicht vergessen, dass Frauen oftmals nicht nur Fußball spielen, wie es bei den Männern der Fall ist, sondern die haben oft diese doppelte Belastung, dass die auch nebenbei noch ganz normal arbeiten gehen. Und ich finde, das sollte man auch mal würdigen. Deswegen hier jetzt ein bisschen was zur Frauen- und Mädelsabteilung des FCA. Unsere Damenabteilung wurde tatsächlich erst im Jahr 2006 gegründet. Also so lang gibt es beim FC Augsburg noch gar keine Damenabteilung. Bereits im ersten Jahr gelang den Mädels tatsächlich schon der Aufstieg in die Bezirksliga. Da spielt unsere erste Garde auch jetzt, nachdem sie letztes Jahr aus der Bezirksoberliga abgestiegen sind. Derzeit gibt es beim FC Augsburg 6 Damenmannschaften, nämlich die Damen 1, die Damen 2, die B, C, D und auch noch E-Juniorinnen, wobei ich bei den E-Juniorinnen nachher noch was dazu sagen werde. Die spielen nämlich momentan nicht so oft. Schauen wir doch mal rein, was so in der letzten Zeit bei unserer ersten Damenmannschaft passiert ist. Wie gerade schon gesagt, spielen sie in der Bezirksliga Süd und stehen da momentan in der Tabelle auf Rang 2. Sie haben nämlich 17 Punkte nach 9 Spielen und ein Torverhältnis von 20:8, also plus 12. Sie liegen nur 2 Punkte hinter dem Tabellenersten. Das ist die Spielgemeinschaft TSV Buchenberg zusammen mit dem SV 29 Kempten. Und da geht es tatsächlich auch noch um den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Und es wäre für unsere Mädels schon unwahrscheinlich wichtig. Dieses direkte Duell, das findet übrigens am 15. Mai statt um 17 Uhr. Und zwar in der Karl-Mögele-Sportanlage, wo unsere Mädels immer spielen. Das ist in der Pfarrer-Bogner Straße. Deswegen kommt da bitte vorbei und feuert die Mädels kräftig an. Sie haben es wirklich verdient. Sie spielen einen tollen Fußball. Ich habe sie auch schon öfter mal gesehen. Und schaut sie euch an, sie haben es genauso verdient, angefeuert zu werden wie die Großen. Dann unsere zweite Damenmannschaft, die spielen in der Kreisliga Bezirk Schwaben, stehen in der Tabelle auf Rang 8 von 9. Sie haben erst 8 Punkte geholt in 11 Spielen und haben ein Torverhältnis von minus 20. Das letzte Spiel gegen den FC Hochzoll, da musste man leider sich mit 3:0 geschlagen geben. Das nächste Spiel findet auch am Samstag, diesen Samstag statt, um 17 Uhr in Mehring. Und das nächste Spiel ist am 8. Mai um 10.30 Uhr in der Sportanlage Süd, wo von den Damen 2 bis zu den E-Junioren runter alle Spiele ausgetragen werden. Ja, die zweite Damenmannschaft steht momentan nicht so gut da und muss noch so ein bisschen um den Abstieg bangen. Deswegen könnten sie es wirklich auch mal gebrauchen, dass man sie anfeuert. Weil, ja, also ich kenne es jetzt nur aus meiner Zeit als Spieler. Mir hat es immer gut getan, wenn Zuschauer da sind. Deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, schaut mal bei den Damen oder den zweiten Damen oder gern auch bei den Juniorinnenmannschaften vorbei. Bei den Juniorinnenmannschaften sieht man mich oft mal bei den C-Juniorinnen, ja, aber auch mal bei den B-Juniorinnen, weil da meine Tochter gerne auch mal aushilft. So, und wenn wir schon bei den B-Juniorinnen sind, die spielen in der Bezirksoberliga und stehen da momentan auf Rang 1. Nach 12 Spielen haben sie 28 Punkte mit einem Torverhältnis von 54:21 und da geht es tatsächlich um viel, nämlich um den Aufstieg auch. Sie haben allerdings Stand jetzt 3 Spiele mehr abgeliefert als der zweite, das ist der VfB Durach, die momentan 25 Punkte haben. Das letzte Spiel fand am Montag statt. Das hat man mit 2:1 gewonnen gegen die Spielgemeinschaft Kaufbeuren Blonhofen. Und das nächste Heimspiel ist am 21. Mai um 13 Uhr. Und das ist dann tatsächlich auch dieses direkte Duell gegen Durach, das in der Sportanlage Süd stattfindet. Und kommt da zahlreich vorbei, weil ich glaube, die Mädels würden sich unwahrscheinlich freuen, wenn sie tatsächlich den Aufstieg schaffen würden. Dann die C-Junioren, die spielen in der Gruppenliga. Da sind sie auf Rang 3 von 6 Mannschaften mit momentan 13 Punkten nach 10 Spielen. Besonders beeindruckend finde ich auch unsere D-Juniorinnen. Ich kann es nur immer wieder sagen, weil die spielen zwar auch Gruppenliga, stehen da aber souverän auf Rang 1. 27 Punkte nach 10 Spielen und ein Torverhältnis von, haltet's euch fest, plus 76. Sie haben 87 Tore geschossen, 11 Tore erst kassiert. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und da, glaube ich, geht es tatsächlich auch noch um den Aufstieg. Ja, also ich kann es nur immer wieder sagen, feuert es auch die Mädels an. Oder schickt auch gern eure Töchter mal hin und lasst sie mittrainieren, lasst sie mitspielen. Weil ja, der FCA, die Damenabteilung, die sucht immer händeringend nach Nachwuchs. Und sie haben es halt auch wirklich verdient, weil da machen auch alle Trainer eine Top-Arbeit. Ja, ich kriegst du ja, wie gesagt, am eigenen Leib mit. Und deswegen schaut da vorbei. Sie haben es wirklich verdient. Noch ganz kurz zu den E-Juniorinnen. Die spielen momentan nur Kreisfreundschaftsspiele. Das letzte war allerdings auch im Oktober 2021. Ja, eben weil es da auch am Nachwuchs mangelt. Deswegen mache ich an dieser Stelle sehr, sehr gerne Werbung und sage, kommt zu den Mädels. Schaut sie euch an. Schickt eure Mädels da ins Training. Die machen wirklich eine tolle Arbeit. Und jetzt habe ich eigentlich viel zu viel gequatscht. So lange wollte ich euch gar nicht damit in den Ohren liegen. Aber wie gesagt, ich bin ein Fan unserer Damenabteilung. Die Irina, die erzählt euch jetzt noch so ein bisschen was über die U19 und auch über die U17. Von mir war es das an dieser Stelle. Und deswegen sage ich jetzt schon mal Servus und macht's es gut.
Ja, total spannend und cool, was bei unseren Mädels eben so passiert. Ja, das finde ich immer aller Ehren wert. Und kommen wir jetzt dann noch zu eben unserer, ja, derzeit eigentlich sehr erfolgreichen Jugend. Die A-Junioren und die B-Junioren spielen ja beide in der höchstmöglichen Jugendklasse, nämlich in der Bundesliga, die A-Junioren in der Bundesliga Süd-Südwest. Und da stehen sie, wie wir ja schon angekündigt haben oder verlauten haben lassen, auf dem ersten Tabellenplatz mit 43 Punkten. Da oben geht es tatsächlich sehr eng her. Nürnberg, Frankfurt, Stuttgart, alle 43 bis 41 Punkte. Da ist jetzt eben der letzte Spieltag angekommen. Und je nachdem, wie das ausgeht, der Spieltag ausgeht, da wird sich eben zeigen, wer dann sozusagen da auf Platz 1 bleibt und dann in die, in die Playoffs, Meisterschaftsrunde da einziehen darf. Tatsächlich spielt der FCA auswärts in Heidenheim um 13 Uhr am Samstag. Heidenheim ist derzeit auf Tabellenrang 10 mit 28 Punkten. Da geht es um nicht mehr allzu viel. Dann spielen die Konkurrenten, vor allem Nürnberg, die spielen gegen den FCA Walldorf. Die stehen auf Tabellenplatz 13 mit 25 Punkten. Und dann, ja, also der Rest, Stuttgart zum Beispiel spielt gegen die Stuttgarter Kickers, das ist auch noch ein Derby. Und Frankfurt spielt gegen Lautern in Lautern. Die sind auf 14, die Stuttgarter Kickers sind sogar auf Platz 16. Das ist ein Abstiegsplatz. Da steigen ganze 7 ab sogar derzeit nach dem Stand Ingolstadt. Stuttgarter Kickers, Greuther Fürth, SSV Ulm, Saarbrücken, Offenbach und Hessen Kassel. Da ist auf jeden Fall ordentlich noch Betrieb und auch sehr, sehr spannend. Bei unseren B-Junioren in der Bundesliga Süd-Südwest stehen die derzeit auf dem 8. Tabellenrang. 20 Spiele sind da ausgespielt. 33 Punkte haben sie, das heißt 8. Tabellenrang. Und das finde ich eigentlich für die Jungs auch sehr cool. Und die haben zuletzt aber 2:0 in Mainz gegen Mainz in Augsburg verloren. Ja, das in Kürze. Dann gibt es natürlich noch die U23. Die U23, die betrachten wir natürlich auch sehr gerne, kriegt aber auch neben den Profis immer sehr viel Aufmerksamkeit, finde ich. Die spielen jetzt am 30.04. in Heimstetten in der Regionalliga Bayern. Tatsächlich müssen die Kicker auch noch aufpassen, der Zweiten, dass sie nicht noch in Abstiegsgefahr kommen. Die haben 41 Punkte nach 33 Spieltagen. Auf den ersten Relegationsrang auf NFC Memmingen sind noch 6 Punkte. Die haben aber ein Spiel mehr und Eltersdorf auch. Also tatsächlich kann man gegen Heimstetten, die 15. sind, schon relativ viel klar machen. Also auch da Daumen drücken, denn es ist ein wegweisendes Spiel. Allen FCA-Jugendteams und auch den Damen viel Erfolg.
So, was darf natürlich in einem Vorbericht von uns niemals fehlen? Richtig, unsere Tipps. Also ich sag's jetzt mal vorweg, mir ist es prinzipiell echt egal, wie dieses Spiel am Samstag ausgeht. Ich möchte nur eins. Ich möchte um ungefähr 17.20 Uhr aufspringen und mich darüber freuen, dass der FCA es wieder mal geschafft hat, die Klasse zu halten und dass wir damit in unser 12. Jahr in der ersten Fußball-Bundesliga gehen. Mehr will ich gar nicht. Uns ist ja auch nicht zu viel verlangt, oder? Ich glaube aber auch, dass die Jungs das wollen und dass die richtig heiß drauf sind. Zudem hat man wieder mal die Fans im Rücken und es liegt alles wie auf dem Silbertablett serviert da. Sie brauchen eigentlich nur noch zugreifen. Und ich hoffe, dass sie es wirklich machen werden und nicht so wie im Spiel gegen Hertha nicht mit 100% auflaufen werden. Natürlich wird es nicht einfach, weil Köln wird brennen. Für die geht es ja auch noch um den Einzug ins internationale Geschäft. Aber ich glaube tatsächlich, dass unsere Jungs es packen werden und dass wir uns am Ende freuen werden. Und deswegen sage ich, der FCA gewinnt am Samstag mit 2:1. Irina, was sagst du? Dürfen wir am Ende jubeln oder müssen wir tatsächlich noch so ein bisschen zittern?
Ja, also mit deinen Wünschen würde ich auch völlig d'accord gehen. Also schöne Partie ohne blöde VAR-Entscheidungen, keiner verletzt sich, mit den Fans im Rücken einen tollen Tag haben und dann unentschieden spielen. Ich gehe auf ein Remis, ich würde sagen 1:1 oder vielleicht sogar ein wildes 2:2 mit einem wilden Modest, den die Augsburger Innenverteidiger gerade so in Zaum halten können. Er messt sich mit unserem Reece Oxford, der ihm einiges abverlangt. Ja, und vorne findet Gregal und Hahn wieder, laufen wieder zur Hochform auf. Ich wünsche mir einfach ein gutes Spiel mit dem einen Punkt und den passenden Ausgängen. In den anderen Partien sind wir auch relativ durch, muss man sagen. Und ja, wünsche mir ein schönes Fußballspiel im Stadion, wünsche euch beiden ein tolles Erlebnis da in dem Familienblock und ja, hoffe einfach, dass wir alle wenn wir siegen, ist mir auch recht, ne? Aber wir wünschen mir vor allem, dass wir keine Verletzungen haben, keine blöden Elfmeter-Diskussionen und einfach mindestens einen Punkt mitnehmen werden. So schnell kann's gehen und jetzt ist schon wieder Geschwätz rum. Wir wünschen uns eigentlich ein tolles Spiel, ein Fußballfest in unserer eigenen Festung am Samstag. Wir drücken alle ganz arg die Daumen, keiner soll sich verletzen. Ich hoffe, wir können es gemeinsam genießen, ob es vom Fernseher ist oder im Stadion. Drücken unserem Nachwuchs den Daumen und vor allem jetzt auch insbesondere der U19 in ihrem Aufstiegskrimi die Daumen und ja, feiert schön im Stadion und bleibt alle gesund und ja, genießt auch das schöne Wetter, was derzeit wieder vorherrscht. Und wir sagen Servus, bis zum Nachbericht. Danke fürs Reinhören und macht's es gut.
Puppengeschwätz, der FCA-Talk.